Ja, guten Morgen. Entschuldigung, das Mikrofon nicht angemacht. Ja, schön hier zu sein. Also so nett zu begrüßt zu werden wie heute Morgen, das ist schon toll. Oder ganz herzlich gleich am Eingang oder schon vom Parkplatz aus so herzlich empfangen. Das macht es sehr einfach zu kommen. Vielen Dank. Ja, viele Grüße von meiner Frau, die konnte leider heute nicht kommen. Unser Enkelsohn hat Geburtstag heute und da ist einiges los. Also es ganz herzlich grüßen. Ich habe auf dem Herzen wieder euch was anzuschauen. Etwas, was mich schon vor ein paar Jahren angesprochen hat, habe ich gerade wieder gelesen, eine andere Parallelstelle, und habe mir wieder so angesprochen, dachte, ah, wenn es mich so anspricht, dann müsst ihr halt das auch noch hören. Und zwar ist eine Geschichte aus dem Leben von Jesus, eine sehr bekannte Geschichte, die steht in Lukas, im Kapitel, das sieht man noch, Lukas 5, Kapitel 5, die Verse 12 bis 14. Es gibt gleiche Geschichte in Matthäus auch nochmal. Und es geschah, als Jesus in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und Jesus gebot ihm, es niemand zu sagen, sondern sagte, geh aber hin, und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Also, kleine Kurzgeschichte, die am Anfang vom Dienst von Jesus stattfand, also ziemlich am Anfang, war eine der erste Wunder, die er getan hat, nicht das erste, aber eine der erste. Und da kommt der Mann, wirft sich zu Jesus und sagt, reinige mich. Und ich möchte kurz, damit wir vielleicht nochmal die Tragweite der Geschichte verstehen, bevor wir auf einen Punkt eingehen, was wir müssen erzählen. Damals, also der Umgang mit Aussatz, auch unter Aussatz hat man ganz viele Hautkrankheiten damals verstanden. Es war nicht nur Lepra. Lepra war ja die bekannteste, aber es gab auch alle andere Formen von Hautkrankheiten. Und das ist ganz klar beschrieben im dritten Buch Mose, hat im Gesetz, wie man damit umgehen soll. Zwei ganz volle Kapitel, wie wenn jemand was hat, muss er zum hohen Priester, der wird es begutachten und so weiter. Und jemand, der dann als aussätzig deklariert wurde vom hohen Priester, der hatte dann die Pflicht, seine Kleider zu zerreißen und musste von seiner Wohnung, von seinem Ort ausziehen. Da war extra ein Gebiet ausgewiesen, außerhalb der Stadt, wo alle, die krank waren, leben sollten. Und er musste laufen und immer schreien, unrein, unrein, unrein. Und wenn er jemanden sah, immer schreien, unrein. Und damit alle von ihm weggehen konnte. Und so lebte er. Also war ausgeschlossen aus dem religiösen Leben. Er durfte nicht in den Tempel. Er durfte nicht an irgendwelche Synagoge oder Veranstaltung teilnehmen. Und natürlich auch aus dem gesellschaftlichen Leben war völlig ausgeschlossen. Und wenn jemand ihn berührte, dann wurde die Person auch unrein. Also deswegen alle fern von ihm gehalten, weil sie wussten, das multipliziert sich. Wenn er jemand berührt, der muss dann auch die rituelle Waschung machen und so weiter. Und deswegen war es eine ganz furchtbare Situation. Und der Mann steht, er war voller Aussatz. Also der war schon schwer krank, also wahrscheinlich würde man heute sagen, der war kurz vielleicht vor seinem Tod. Also das war jetzt nicht nur ein bisschen was, sondern der war komplett, komplett krank. Zu der Zeit von Jesus war es auch so, dass die Priester, die hohen Priester, hatten die Krankheiten kategorisiert und gesagt, das sind Krankheiten, die jeder heilen kann, die von Gott die Autorität oder die Salbung dazu kommt. Und dann haben sie Krankheiten kategorisiert, wo sie gesagt haben, das kann nur der Messias heilen. Wenn er kommt, kann er nur diese Krankheit heilen. Und da ist in den letzten 2000 Jahren nur ein einziger Aussätzigen gab, die übernatürlich geheilt worden ist, das war Naaman der Syrer, kennt ihr vielleicht aus der Geschichte, lange vor Jesus, haben die hohen Priester entschieden, dass wer jemand vom Aussatz heilt, kann nur der Messias sein. Also niemand sonst kann dieses Wunder tun. Also als dieser Aussätzige zu Jesus kam und sagt, Jesus, reinige mich, hat er gleichzeitig gesagt, Jesus, ich glaube, du bist der Messias. Ich glaube, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Und deswegen war es so wichtig, dass Jesus sagt, geh hin zu dem Priester und beweise, dass du gesund worden bist, weil dadurch musste der Priester sich damit auseinandersetzen und sagen, oh, dieser Mann muss der Messias sein. Und deswegen dann alle hohen Priester und Schriftgelehrten mussten sich sammeln und genau sorgfältig prüfen, hat das Wunder tatsächlich stattgefunden. Und dann mussten sie zugeben, dann ist dieser Mann der Messias. Und deswegen, daraus sind wir am Anfang vom Dienst von Jesus, und ihr könnt in der Bibel nachlesen, deswegen waren so oft hohen Priester und Schriftgelehrter Jesus hinterher, weil sie an die Aufgabe zu prüfen, ist das wirklich der Messias. Sie kamen ja dann zur Entscheidung, dass es nicht ist, aus anderen Gründen, aus politischen Gründen, nicht aus Glaubensgründen. Aber letztendlich war diese Geschichte der Beweis, dieser Jesus ist der Messias. Das wusste jeder Leser dieser Geschichte der damaligen Zeit. Das ist der Beweis, Jesus ist der Messias. Für den Aussätzigen war diese Heilung nicht nur die Heilung seines Körpers, sondern die Rehabilitation in das soziale Leben und in das religiöse Leben. Er konnte wieder teilhaben an dem ganzen Leben, was da stattgefunden hat. Wir kennen so ähnliche Situationen, gab's, wir haben es schon alle vergessen, ja, aber vor 4 Jahren wäre jemand hier reingekommen, ich habe Corona, wäre das Gleiche gewesen, wenn ich gesagt habe, ich bin unrein, ja, wenn alle... Wäre allein gesessen, irgendwo ganz da hinten, wenn überhaupt, hätte er vielleicht, weiß gar nicht, ob er hätte sitzen dürfen oder wäre wieder nach Hause geschickt worden. Also so ähnlich ging's. Also das haben wir ja alle miterlebt. Er musste genauso wie wir auch eine Maske tragen, er musste ein Leintuch tragen von hier ab hier, musste sein Gesicht bedecken und alles. Also ähnlich kann man sich vorstellen, wir haben ja das auch gekannt. Was mich beschäftigt hat in dieser Geschichte, war jetzt nur ein Exkurs, dass man das Ganze im richtigen historischen Kontext und Zusammenhang verstehen kann. Aber was mich beschäftigt hat, und das möchte ich euch gerne anhand einer gleichen kleinen bildlichen Darstellung zeigen. Wenn ein Aussätziger, der Graue, jemand berührt hat, der rein war, dann war es eigentlich so, dass die Person aussätzig wurde. Also nicht aussätzig an sich, aber einfach genauso unrein. Es hat sich multipliziert. Und wenn die wiederum jemand berührt haben, dann wurde die unrein. Und wenn die wieder jemand berührt haben, wurde unrein. Es hat sich multipliziert. Also diese Unreinheit hat sich vermehrt. Und als er sagt, Jesus, berühre mich, hat Jesus ihn berührt, und Jesus eigentlich wäre somit unrein geworden. Und was das Besondere ist, und das hat mich sehr bewegt, das Gegenteil passiert. Ja, das finde ich der Hammer. Das finde ich einfach der Hammer. Jesus kehrt den ganzen Verlauf um. Und das ist auch mein Thema heute. Jesus kehrt den Verlauf der Dinge total um. Er ist der Einzige, der einen normalen Ablauf völlig umdreht. Der normale Verlauf wäre gewesen, jemand berührt mich und dann das Negative multipliziert sich und geht immer weiter. Und Jesus sagt, jemand berührt, wenn ich jemand berühre, dann passiert genau das Gegenteil. Dann multipliziert sich das Positive, multipliziert sich ein göttliches kommt das Göttliche in Gange. Der Verlauf wird völlig umgedreht, völlig umgekehrt. Und das begeistert mich. Und ich möchte mit euch ein paar Beispiele, also ein paar Punkte anschauen, die ihr alle kennt, aber es nochmal bewusst zu machen, stimmt. Und ich sage euch, ich benutze es, also ich bin so dankbar, dass es so ist, weil es in meinem täglichen Leben tatsächlich auch so ist und wahrscheinlich bei dir auch. Ich möchte mit euch anfangen mit einem Bibelvers aus Römer 6, Vers 23, wo Paulus sagt, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unseres Herrn. Und wenn man da schaut, ist genauso diese Multiplikation. Das sagt der Lohn, Sünde, Tod, im Gegensatz zu das andere Geschenk, Gnade, Leben. Das ist eine Multiplikation, die wir ganz gut kennen. Wenn wir den Sünde nachgehen, sagt es, wird automatisch eine Multiplikation. Es gibt einen Lohn und er führt irgendwas zum Tod. Es stirbt irgendwas. Es stirbt jedes Mal irgendwas. Heißt ja nicht, dass wir jetzt tot in dem Sinne, dass wir vom Leben, aber es stirbt irgendwas Lebendiges in uns. Jedes Mal, wenn die Sünde Raum bekommt, hat sie einen Multiplikationseffekt und bringt etwas zu unserem Nachteil. Es stirbt was. Vor ein paar Wochen hatte ich mal einen Vortrag über Heilung und so. Und da kam jemand danach und hat gesagt, hey, er hat erlebt, dass jemand auch zum Heilpraktiker ist oder zum irgendeinen Zauberer und der wurde auch gesund. Und er hat gesagt, ja, das bin ich voll überzeugt. Bin ich voll überzeugt, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen heilen durch irgendwelche okkulte Vorgehensweise. Aber ich habe gesagt, der einzige Unterschied ist, dass es nie umsonst ist. Er hat gesagt, es ist nie umsonst. Der Teufel gibt nichts umsonst. Göttliches Prinzip ist schenken. Der teuflische Prinzip ist zu stehlen. Und er hat gesagt, wenn er heilt auf einer Seite, wird er immer was anderes nehmen auf der anderen Seite. Es ist nie umsonst. Und das ist genau dieses Prinzip. Man bekommt was, aber es wird immer zu Lasten von etwas anderes. Es wird immer was genommen. Es wird immer was Negatives verursacht. Also es passiert immer zu unserem Nachteil. Göttliches Prinzip ist ein Geschenk, es ist umsonst, es ist aus seiner Gnade heraus, also weil er es will, nicht weil wir es verdient haben, und es bringt immer Leben. Es hat immer etwas zu unserem Vorteil, auch wenn es nicht am Anfang den Anschein hat, okay? Es kann ja gut sein, dass man denkt, oh, da merke ich jetzt keinen Vorteil, aber das Prinzip Gottes für unser Leben ist, dass es zum Vorteil dient, zu unserem, also einem positiven Effekt. Sünde bringt oft Unheil, Negatives, was sich vermehrt, kennen wir ja dann, und Vergebung oder göttliche Gnade bringt Leben und Wiederherstellung und zum Vorteil. Scott Harrison ist 1975 geboren in den USA, als kleiner Junge in einer gut bürgerlichen Familie. Seine Mutter war Chefredakteurin, sein Vater war Geschäftsmann, die hatten genug Geld, sind dann umgezogen, als er 4 Jahre alt war, in die Nähe der Arbeit von seiner Mutter und in ein Haus und haben da gewohnt, was sie aber nicht wussten, dass die Gasleitung ein Leck hat. Und so hat sich Kohlenmonoxid verbreitet und Weihnachten ist die Mutter einfach kollabiert. Dann kam der Krankenwagen, haben sie ins Krankenhaus, die wurde gerettet, aber ihr Immunsystem wurde geschädigt, dauerhaft geschädigt. Das heißt, sie war total allergisch auf jedes chemische Mittel, auf jeden Geruch. Das heißt, mussten alles, wenn sie ein Buch lesen wollte, musste sie zuerst das Buch in den Backofen, um den Tintengeruch wegzumachen, dann in Telefonfolie einpacken und dann konnte sie das Buch lesen. Sie konnte nicht kochen, sie konnte nicht putzen, weil alles Allergie verursacht hat und lebensbedrohlich war. Das Leben von Scott hat sich schlagartig verändert. Er hat natürlich keine Geschwister mehr bekommen und er musste kochen, putzen, sich selber versorgen, weil die Mutter nicht in der Lage war, wenn der Vater nicht da war, musste er es machen. Und so hat er seine Kinder und seine Jugend verbracht in so viel, sehr viel Aktion und sehr viel Dienen. Das waren Christen, die haben dadurch auch, weil sie eine Gemeinde ist, Scott war auch sehr aktiv in der Gemeinde, hat Lobpreis gemacht, war der Frank Helmer der Gemeinde, nur als junger Mann. Und so ist er aufgewachsen und alles schien gut, bis er 18 Jahre alt geworden ist. Mit 18 ist er dann umgezogen mit dem Studium nach New York und hat gedacht, jetzt bin ich mal dran. Jetzt habe ich so lange für meine Mutter da gewesen, jetzt ist meine Zeit gekommen. Und dann hat er angefangen, eine Band zu spielen. Und Haare wachsen lassen und Partyleben zu feiern. Als die Band zerbrach, hat er einfach eine Arbeit gesucht und er wurde Nightclub-Promoter. Das heißt, er musste schauen, dass die Nightclubs, dass sie gut funktionieren. Und dann ziemliche Gabe hatte er, Menschen zu animieren und hat dann Partys organisiert und hat festgestellt, wenn es gut anstellt, sind die Leute bereit, für eine Flasche Sekt $500 auszugeben, die ihm nur $40 gekostet hat. Und so hat er gedacht, wow, da kann man jetzt große Geld machen. Und hat angefangen, das große Geld zu machen und wurde immer populärer. So populär, dass es gereicht hat, dass manche Firmen, sie wollten nur, dass er auftaucht und mit dieser Marke trinkt, weil sie wussten dann, hey, die wird verkauft ganz teuer. Und so hat er gesagt, ich werde sogar bezahlt, um zu trinken. Und so ging es der Kreislauf eben. Viel Geld, viel Drogen, er hat alles gemacht, was man machen kann. Drogen, Porno, Striptease, alles organisiert, Alkohol, war dann sehr erfolgreich, sehr viel Geld, Haus, Luxusauto, Model als Ehefrau oder als Partnerin und eben ein Nachtleben bis in alle Exzesse. Rauchte 2 Packen Zigarette am Tag. Mit 28 Jahren war er so bekannt und so reich, dass er gesagt hat, er macht eine Megaparty und hat in Paraguay ein Haus gemietet, ein Riesenhaus, seine ganzen Freunde eingeladen und sind nach Paraguay und haben da eben, heute würde man sagen, die Sau rausgelassen, bis mit allem, was geht. Er selber hat angefangen, ein Leben zu leben, und was viel mit Sünde zu tun hat, und hat ganz viele Menschen mitgezogen in den Sumpf. Hat sich richtig multipliziert, wie dieses Bild beim Aussätzigen, eines dann immer mehr, immer mehr. Mitte in dieser Woche wacht er auf und denkt, was mache ich eigentlich hier? Ist das doch ganz schön öde. Langweilig, erfüllt mich nicht. Das bringt's wirklich nicht. Und hat sich da gemerkt, wie leer sein Leben ist. Und hat gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und dann hat sich entschieden, zurück nach New York. Und gesagt, ich will jetzt genau das Gegenteil machen von dem, was ich vorher gemacht habe. Genau das Gegenteil. Hat alles seine CDs verkauft und so. Und hat gedacht, genau, was ist jetzt? Genau das Gegenteil. Ist das genau das Gegenteil, jetzt Armen helfen, armen Menschen zu dienen. Da hatte ich einfach beworben bei allen Missionsorganisationen und Hilfsorganisationen. Ihr könnt euch vorstellen, Lebenslauf, super, Party-Promoter, Striptease-Promoter, ich möchte jetzt dienen. Was haben alle Missionsorganisationen gemacht? Er hat gesagt, es tut mir leid, sie passen jetzt nicht ganz in unser Profil. Und hat nur Ablehnung nach Ablehnung, bis eine Organisation geschrieben hat, hat gesagt, okay, wir sind bereit, dich zu nehmen für ein Jahr, wenn du mit nach Liberia gehst, aber kein Droge, kein Alkohol, kein Sex, keine Zigarette und du musst 500 Euro im Monat zahlen, dass du Armen dienen kannst. Dann hat er gedacht, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Das ist hundertprozentig das Gegenteil von dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Er hat gesagt, was kann ich machen? Ah, er hat vorher Fotograf noch gelernt. Er hat gesagt, ich bin ein Fotograf, ich mache Berichte. Und so ging er auf Mercy Ship. Also die kennt ihr vielleicht, die Organisation, die immer wieder von Hafen zu Hafen geht. Das ist eigentlich ein schwimmendes Krankenhaus. Die gehen von Hafen zu Hafen und die Menschen werden behandelt, OPs, Zahnärzte, Krebsbehandlung machen sie ja da. Und so gingen sie nach Liberia. Und Liberia kam damals gerade aus dem Bürgerkrieg, furchtbare Zustände, extreme Armut und hätte dann da eben gedient. Er wurde sehr bewegt, jetzt eben besonders von dem leitenden Arzt. Ich suche gerade seinen Namen, habe ich jetzt vergessen, aber ich mache doch keine Rolle. Dr. Gary Parker, der damals auch der leitende Arzt war, der auch gesagt hat, er geht 3 Monate aufs Schiff und dann aus 3 Monaten wurden 30 Jahre. Und er war so bewegt, dass es Menschen gibt, die sich so hingeben aus Liebe zu Jesus. Er hat dann sehr viel Not gesehen und hat sich entschieden, oh, ich möchte mein Leben auch wieder. Also hat sich dann entschieden, wieder Jesus nachzufolgen und sein Leben zu verändern und hat auch besonders erlebt, wie die Menschen kein Trinkwasser haben. Und dann ging er zurück nach New York und hat gesagt, ich will was machen. Was kann er machen? Wo war er gut? Partys organisieren. Dann hat er einfach gesagt, zu seinem 30. Geburtstag, er organisiert eine Mega-Party mit 700 Gästen und das konnte er, die waren auch gleich da, und er hat gesagt, jeder muss 20 Euro zahlen. Das war ja für die ein Klacks, das haben sie gemacht. Und für eine 20 Euro hat er dann eben die 14.000 hat er genommen und als erstes Projekt in Uganda gestartet, 3 Brunnen gebohrt, Bilder gemacht und alle 700 Gäste dann einen Bericht geschickt, was er gemacht hat mit den 20 Euro. Und haben sie gedacht, mit 20 Euro hat er so viel bewegt, dass sie bereit waren, natürlich weiter zu spenden. Und das ist Scott heute. Und Scott hat dann eine Organisation gegründet, das heißt Charity Water. Und Charity Water ist heute, das sind die Zahlen von 19. September. 20 Millionen Menschen hat er jetzt geholfen mit 186.000 Wasserprojekte in 29 Ländern. Genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Vorher hat er tausende Menschen in den Sumpf gezogen. Jesus kommt in seinem Leben und genau umgedreht. Jetzt tut er, gut 20 Millionen ist schon mal eine stolze Zahl, aber Millionen Menschen werden gesegnet, weil er sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Und diese Umkehr, was Jesus macht in unserem Leben, finde ich grandios. Er ist in der Lage, Verlauf der Dinge völlig umzudrehen. Da, wo vielleicht Negatives sich verbreitet hat, kann er völlig umdrehen. Und ich denke, hoffe, dass wir täglich davon profitieren und sagen, Jesus, da, wo ich jetzt einen Fehler gemacht habe, ich nehme deine Vergebung in Anspruch und dann wird es umgedreht. Dann auch der Verlauf ist nicht von negativ zu negativ, sondern ich habe wieder die Chance aufzustehen. Ein schönes Bild mit dem Meer heute Morgen. Das Meer, was wieder alles glättet. Ich kann wieder neu anfangen zu schreiben, neue Burgen bauen. Müssen nicht unbedingt Sandburgen sein, gell? Aber Neues zu wagen. Einfach dieses Bild nochmal vom Negativen zum Positiven. Ich möchte noch zwei, drei Beispiele geben, was unser Leben sehr kennen. Angst. Ich finde, es oder in meinem, wenn ich zurückblicken auf die letzten Jahre, ich finde, es gab vielleicht noch nicht so oft eine Zeit, wo so viel Angst in der Gesellschaft ist. Wenn man die Nachrichten, kann man gar nicht mehr so oft schauen, sonst denkt man, morgen ist das die Weltende. Angst wird verbreitet, Angst vor Krieg, Angst vor Wirtschaftskrise, Angst, Angst, Angst. Angst vor Verfall der Werte in Deutschland. Wie schnell Werte verfallen können, sieht man in unserem Land. Angst vor manche Regierende, die sind ja ganz schön seltsam. Angst führt auch zu Fehlentscheidungen. Angst multipliziert sich. Wenn man völlig gefangen ist, dann telefoniert man sozialen Medien. Hey, weißt du, negative Nachrichten verbreitet sich. Man multipliziert die Angst und es führt zu Fehlentscheidungen. Was ist das Gegenmittel Gottes gegen Angst? Zuversicht? Liebe. Das Gegenmittel Zuversicht stimmt auch, aber das Gegenmittel ist die Liebe. Furcht oder Angst ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Angst oder die Furcht aus. Für uns das Gegenmittel ist Liebe. Liebe nicht, also menschliche Liebe, sondern diese Bewusstsein, Gott, du liebst mich. Egal was passiert, ich weiß, du liebst mich. Matthäus 6 kennt ihr vielleicht, wo Jesus in der Bergpredigt sagt, macht euch keine Sorgen, was ihr anzieht, was ihr trinkt, was ihr essen werdet. Sorgt euch nicht für morgen, ich sorge für euch. Diese Verse haben ihn oft bewegt. Er sagt, Jesus, setz dich jetzt nicht ganz um. Ich habe meinen Kühlschrank voll, eine Vorratskammer, habe Erspartes, plane schon seit vielen Jahren Zusatzrente. Also, kenne ich das, oder? Und dann ist mir bewusst geworden, die einzige Möglichkeit, das wirklich zu erleben, wäre nur, wenn ich so überzeugt wäre, dass du mich liebst, dass ich mir gar keine Gedanken wegen morgen machen muss. So weit bin ich nicht, okay? Aber diese Liebe zu wissen, Gott, du liebst mich, egal was passiert, du liebst mich, wie noch nie jemand mich lieben kann. Du liebst mich mit allem, was ich bin, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Macken, mit meiner Stärke, mit das, was ich gut mache und was ich schlecht mache. Aber du liebst mich. Das ist das einzige Gegenmittel gegen die Angst. Und das bringt Frieden, Vertrauen, Gelassenheit. Und das wiederum multipliziert sich auch in der Familie, in dem Umfeld, in dem wir leben, in den Nachbarn. Eine Form von Angst ist natürlich Sorge. Ja? Sorge ist nichts anderes als Angst vor morgen. Ja. So kann man sich merken. Sorge ist nichts anderes als Angst vor morgen. Liebe, Weisheit, Vertrauen haben wir gesagt. Gott versorgt mich. Ich kann mich auf ihn verlassen, egal was kommt. Also ein anderes Beispiel ist Böses. Es gibt heutzutage, wenn man um uns herum schaut, es gibt so viel Böses. So viele böse Menschen und so viele Menschen, die Böses tun. Also man muss jetzt nicht weit schauen, aber man kann auch weiter schauen. Man sieht, es gibt einfach viel Böses auf dieser Welt. Und die Bibel sagt, oder Hiob sagt, wie ich gesehen habe, die Unrecht pflügen und Mühsal säen, die ernten es auch. Das multipliziert sich auch. Böses verursacht Böses. Menschen, so du mir, so ich dir. Was ist das Gegenteil von Bösem? Das Gegenteil ist das Gute. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Auch da wieder, Böses multipliziert sich, aber ich kann auch Gutes tun und das multipliziert sich auch. Vielleicht im Geschäft, wenn alle nur noch Mobbing, Ellbogentaktik und nur noch Motzen, Rebellen sagen, nein, ich bin anders. Ich tue Gutes, ich bin freundlich, ich helfe. Vielleicht in der Nachbarschaft, wenn der Nachbar doch nicht so ist, wie man es gerne hätte. Zu sagen, nein, Jesus, wir reagieren nicht auf der gleichen Ebene. Meine Frau gesagt, wenn man es mal versaut hat mit den Nachbarn, kann ich mit 10.000 Euro nicht wieder gut machen. Und ich habe meine Söhne immer gesagt, nach rechts immer Ordnung halten. Der ist Rechtsanwalt und die nächste ist Richterin. Auf diese Richtung immer Frieden und auf der anderen Seite haben wir keine Nachbarn. Sagen, okay, aufpassen, Gutes tun und Gutes sehen. Nee. Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Man hat so viel Gelegenheit im Alltag zu sagen, okay, ich will nicht Böses tun und es passiert immer wieder Böses, sondern ich gebe nicht Böses mit Bösem, sondern ich verbreite Gutes und will, dass das Gute sich multipliziert. Als ich das erste Mal hier war, dieses Jahr, 25. Januar, habe ich euch die Geschichte von Apolline erzählt. Ich weiß, ob ihr euch erinnern könnt, ja, das war ja Apolline, die gehbehinderte ich und die, ja, das, dank dem Dienst von Patrick und Tabea Pulumbo, und mit der Tabea habe ich am letzten Freitag, vorgestern telefoniert und wir haben es da auch nochmal gehabt, weil im Kongo, im Ostkongo, habt ihr bestimmt mitbekommen, dass es sehr große Herausforderungen gab in diesem Jahr. Die Rebellen haben ja das ganze Gebiet innerhalb von 3 Tagen eingenommen und seitdem herrscht Anarchie, also es gibt keine funktionierende Regierung. Ruanda nutzt das aus, um das Land auszubeuten. Und wir haben es gehabt und wir haben gesagt, hey, wisst ihr, echt, ist echt schwierig. Und dann sind wir darauf gekommen, dass es einen Kampf gibt auf dieser Welt, einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und der Teufel will letztendlich demonstrieren, hey Gott, ich bin mächtiger als du und ich schaffe es, diese Menschen auf meine Seite zu ziehen. Das Böse nimmt zu, die Finsternis nimmt zu, schau doch. Und dann haben wir gesagt, stimmt. Und jedes Mal, wenn wir was Gutes tun, tun wir das Ganze umdrehen. Weil wir haben überlegt, in Kongo, hey, machen wir weiter, machen wir nicht weiter. Wir wollten jetzt gerade Anfang des Jahres die Sekundarschule bauen, haben ein Gelände gekauft und die Möglichkeit eben für die Kinder, dass sie dann in die weiterführende Schule kommen, wollten eine Kfz-Mechaniker-Ausbildungsstätte und Schreiner-Ausbildungsstätte bauen, hatten die Fördermittel 450.000 Euro zugesagt bekommen. Und das war die Frage, machen wir weiter oder machen wir nicht weiter? Die Stiftung, die Fördermittel gibt, die hat es gerade gesagt, die wollen es jetzt nicht zahlen, sie sind zu risikoreich. Und trotzdem immer die Frage, machen wir weiter oder machen wir nicht weiter? Und sie sagen, nein, es ist entschieden, wir machen weiter. Weil für jedes Mal, wo wir Gutes tun, tun wir das Böse bekämpfen und tun Gott fördern. Unser Gelände ist in Kashusha. Kashusha ist auf dem Weg zwischen Goma und Bukavu. Die Rebellen, die M23, die sind innerhalb von 3 Tagen vom Norden durchmarschiert in den Süden. Geplündert, getötet, vergewaltigt, was auf dem Weg war. Und so sind sie auch da vorbei. Und Gott sei Dank sind sie vorbei, ohne was zu zerstören. Und unsere Lehrer und alle Schüler sind geflohen, alle in die Länder, und Apolline auch, ist geflohen in den Busch, um verschont zu bleiben. Und so waren wir ganz happy, dass es verschont worden ist und das Böse nicht triumphiert hat. Bis zum 21. August. 21. August in den Sommerferien, abends um 9 hat es an der Tür gehämmert, sich eingezogen, also ist ein Mauer drumherum mit dem großen Tor und sind Wächter da. 70 Rebellen standen vor dem Tor. Und natürlich, das Grundstück oder das Gelände ist sehr attraktiv. Das sind Computer, das sind Autos, das sind Maschinen, Nähmaschine, Druckmaschine. Und die Sicherheitsbeamte, die sind geflohen, haben sich versteckt in den, das sind ja grüne Büsche und so. Und die Micheline, unsere Leiterin, die war auch noch im Gelände und natürlich 70 Männer, eine Frau, ist alles andere als sehr verheißungsvoll. Die sind dann schnell geflohen, haben sich versucht zu verstecken auf dem Gelände. Die Rebellen sind über die Mauern geklettert, sind in das Gelände eingedrungen und haben gesucht, wen sie finden können und auch natürlich zum Umbringen. Und haben einfach geschaut, ob sie Türe aufbrechen können, ob sie alles, was sie mitnehmen können. Das Böse, auf einmal doch ganz schön da und präsent. Die haben dann, Micheline hat sofort sich die Schwester von Patrick, hat den Patrick angerufen, der Deutsche hat gesagt, Patrick, so sieht's aus, wir sind versteckt im Busch. Wir haben völlige Angst, betet, hilft uns, macht was. Patrick hat dann Telefon genommen und hat versucht, irgendwo in der Gegend jemanden zu erreichen, Infos zu bekommen. Und so gegen 23 Uhr hat er mitbekommen, der stellvertretende Chef dieser Rebellen in dieser Gegend ist ein ehemaliger Schüler von ihm oder ehemaliger Student von ihm. Und hat er schnell versucht die Telefonnummer, hat ihm angerufen und gesagt, hey, hier ist Patrick, deine Leute sind gerade dabei, unser Projekt zu zerstören. Dem Mann war es höchst peinlich, weil Patrick ist ja Arzt, ist hier hoch angesehen und hat sofort andere Soldaten genommen und sind schnell zum Projekt gerannt. Und haben Gott sei Dank alles stoppen können und verhindern können. Und so sind sie abgezogen, ohne irgendwas mitnehmen zu können und ohne irgendjemand Schaden zufügen zu können. Gott sei Dank. Ein Riesenwunder. Und er hat dann versichert, niemand wird mir das Projekt anrühren, solange er da ist. Also hoffen wir, dass er noch lange in Macht ist. Einfach, Gott hat das Böse verhindert und umgedreht. Am 11. September war für alle Eltern, für die 200 Kinder, die wir in der Schule haben, die Verteilung des Materials für das neue Schuljahr. Die Preise sind so gestiegen, dass wenn es letztes Jahr 1.000 Euro pro Schüler gekostet, das ganze Material, Uniform, Bücher und so, kostet es dieses Jahr 1.800 Euro. Und wir konnten alle 200 Schüler ausstatten und für die Eltern ist das so ein Geschenk. Alle Kinder sind zurück, keiner ist zu schade gekommen, die freuen sich, sind wieder in der Schule und am 17. September, also letzte Woche, hat die Schule wieder gestartet mit den 200 Schülern als eine der wenigen Schulen in der ganzen Provinz, die vollständig starten kann, wo die Lehrer da sind, wo die Schüler da sind, wo die Klassenräume da sind. Viele andere Schüler haben entweder keinen Lehrer, oder keine Räume mehr, weil sie verbombt sind, oder keine Schüler mehr, weil die Schüler im Busch noch geflohen sind. Gott sei Dank, das Gute vermehrt sich und triumphiert. Hoffnung, Licht, Zukunft wird mitten in diesem Chaos vermittelt und vermehrt. Und ich wünsche mir, also als Ermutigung für uns, dass es in unserem Leben auch so ist. Wenn persönlich in unserem Leben etwas ist, wo wir merken, wow, stimmt, ich habe Sorgen Raum gelassen, es ruiniert meine Freude, es hat Einfluss auf meine Familie, auf mein Umfeld, ich bin immer sorgevoll, voller Angst, die anderen fangen an auch, sich Sorgen zu machen und Angst zu haben, zu sagen, okay, Jesus, ich will heute es umkehren. Nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern ich will anfangen wieder, dich zu versuchen, dir zu vertrauen, dass Frieden in mein Herz kommt, Zuversicht in mein Herz kommt, diese Zuversicht sich vermehrt auf meine Kinder, auf meine Familie und wir wieder geprägt sind von Frieden, Hoffnung, Freude, Zuversicht und sich das wieder vermehrt. Wenn Sünde, vielleicht du sagst, Mann, ich habe Fehler gemacht und deswegen bin ich eigentlich mies drauf, schlecht gelaunt und vielleicht gibt es Folgen davon, hey, die gute Chance, Jesus, ich nehme Vergebung heute, ich lasse mich wieder herstellen von dir, ich lasse wieder einen Kreislauf in Gange kommen, der Zuversicht, der Hoffnung, der Freude, der Wiederherstellung, des aufgerichtet sein und es multipliziert sich in meinem ganzen Umfeld, weil ich mich verändern lassen von dir. Könnt ihr das mitnehmen? Ich sage euch nicht nur von euch, ich versuche es auch täglich in Anspruch zu nehmen, sagen, Jesus, ich will jedes Mal dir vertrauen, dass du den Verlauf der natürlichen Dinge umdrehst. Und nicht das Negative sich vermehrt, sondern das von dir, das Göttliche, das Hoffnungsvolle, das Liebevolle durch mich sich verbreitet. Amen. Das war's schon. Können wir ja noch beten. Jesus, danke, dass einfach du so anders bist. Danke, dass du die Macht hast, Dinge, die so im natürlichen Verlauf sind. Manchmal denken wir, das kann sich nicht ändern. Und doch, du änderst es. Du kehrst um. Du wendest das. Du drehst das Ganze um. Und Jesus, ich finde das so inspirierend und ich danke dir auch für das, was du so oft in meinem Leben gemacht hast, dass du ja, Sachen einfach umgedreht hast. Und der Verlauf positiv geworden ist. So bitte ich dich auch für uns heute Morgen, dass wir das mitnehmen für unseren Alltag. Mit in eine Welt, wo man den Eindruck hat, Negatives verbreitet sich so schnell. Dass wir dir vertrauen, dass du durch uns Positives, Gutes, Göttliches verbreitest. Jesus, du kennst die Situation von jedem Einzelnen. Du weißt, wo dieses Wort Auswirkung haben kann, Veränderung bringen kann. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst. Dass du uns hilfst heute Morgen, dass wir genauso wie diesen Aussätzigen unsere Hand ausstrecken, sagen, Jesus, wenn du willst. verändere es. Und ich finde es so toll, dass du sagst, ich will. Und dass wir das erleben, wie du sagst zu uns, zu unserem Leben, zu unserer Familie, zu unserem Umfeld, zu unserem Arbeitsplatz, ich will was verändern. Und dass wir diese Hand ergreifen und dass du etwas veränderst. Danke, Jesus. Vielleicht kann man einfach ein paar Sekunden nehmen, wo jeder persönlich in seinem Herzen sagt, ja, Jesus, an diesem Punkt will ich deine Hand ergreifen, will ich den Verlauf umdrehen. Und danke, Jesus, dass du es tust. Amen.